Danke, Lobpreisteam. Es ist ein absolutes Vorrecht und ein totaler Hochgenuss für mich, mit euch zusammen hier in der Kirche zu sein und anzubeten. Und genauso schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid, mit uns Jesus feiert. Schade, dass ihr nicht hier seid, aber schön, dass ihr von zu Hause oder vom Urlaub aus zuschaut und darüber hinaus einfach mit uns heute diesen guten Gott feiert. Schön, dass ihr da seid. Also mir schickt es regelmäßig so Endorphinströme durch den Blutkreislauf, gemeinsam Kirche zu feiern, gemeinsam in der Kirche Jesus zu feiern, ist man ja nach 1,5 Jahren so im Normalzustand gar nicht mehr gewöhnt. Total schön, dass ihr heute da seid. Ist ja nicht nur heute Gottesdienst, sondern noch vieles obendrauf mit Schulkindersegnung und auch mit Pizza-Party nach dem Gottesdienst. Wenn du jetzt live zuguckst und du denkst dir, oh, Pizza-Party, du hast noch die Chance zwischen Ende des Gottesdienstes und Pizza-Party hier noch aufzuschlagen. Wir lassen dich gnädigerweise rein. So viel erstmal. Von mir, mein Name ist André, die meisten nennen mich Anderle. Ich bin hier zusammen mit der Jessie, Pastor von HDH, zusammen mit einem super tollen Leitungsteam. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ob groß, klein, dick, dünn, Single oder verheiratet oder was auch immer. Schön, dass du da bist. Ich habe eine Frage für euch dabei. Und zwar, wie stellt ihr euch Gott vor? Jetzt nicht optisch unbedingt, sondern was ist eure Vorstellung von Gott? Oder wenn man das jetzt so ein bisschen altmodisch sagt, was ist euer Gottesbild? Und zwar nicht, was du denkst, wie du dir das vorstellen solltest, sondern meine Frage an dich ist, was sind die spontanen Emotionen, die in dir so hochkommen, wenn du an Gott denkst? Über die Dogmen und über die Dinge, die du vielleicht in der Kinderstunde oder bei HDH oder im Religionsunterricht gelernt hast, über diese Dinge hinaus, die in deinem Kopf sind, was glaubst du über Gott? Und wie stellst du dir Gott vor? Sind es eher positive Gefühle, die in dir aufsteigen? Oder eher so ambivalente Gefühle, vielleicht sogar negative Gefühle, die in dir aufsteigen? Wenn du in deinem Inneren so still und heimlich, vielleicht gar nicht ausgesprochen, befürchtest manchmal, dass Gott in Wirklichkeit fern ist oder vielleicht zornig ist oder dass er in Wahrheit vielleicht ziemlich unfair ist manchmal oder dass er dich vielleicht vergessen hat, dann musst du unbedingt den Gott kennenlernen, den Paulus uns im heutigen Predigttext vorstellt. Das ist ein absolut cooler Text. Wir sind gerade in der Predigtreihe Expedition Titus. Wir predigen Abschnitt für Abschnitt und Vers für Vers durch den Titusbrief, also einen Brief, den Paulus geschrieben hat an seinen befreundeten Pastor auf Kreta. Was, Kreta? Ja, genau, Kreta. Und Blackout. Und wir sind heute im 3. Kapitel und dieser Text, der ist für mich wie so ein gutes Glas Wein. Deswegen habe ich heute auch mal den Wein mitgebracht. Das ist so ein Text für mich, der ist zum Genießen da. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie ist. Bei uns ist so Wein und Brot und Käse und Oliven, das ist so ein ganz, ganz beliebter Abendsnack. Wer von euch mag das auch so abends mal? Ja, okay. Das heißt, ihr könnt relaten. Es wird in unserem Haushalt nie folgenden Dialog geben. Schatz, hast du Bock auf ein Glas Wein mit Olivenkäse und Brot? Nö, ich habe heute keinen Bock. Kenn ich schon. Nee, wird man in unserem Haushalt nie hören. Wenn Jessie mich morgens aufweckt und fragt, hättest du gern Wein, Olivenkäse und Brot zum Frühstück, dann würde ich wirklich ernsthaft drüber nachdenken, ob es eine gute Idee wäre. Und vielleicht geht es dir auch so. Das heute ist so ein Text, der ist zwar bekannt und man hat es schon mal gehört, aber das ist trotzdem unvergleichlich gut und es wird nicht schlecht. Genauso wie dieser Abendsnack mit Wein, Brot, Käse und Oliven, obwohl man es schon kennt, nie aufhört, grandios zu sein, ist es genauso mit diesem Text heute Morgen. Das heißt, ich möchte dich ermutigen und auffordern, wenn du den ersten Reflex hast, habe ich schon mal gehört, ich schlafe jetzt 20 Minuten, nachher gibt's Pizza, widerstehe diesem Impuls und genieße mit mir gemeinsam diesen Text wie ein gutes Glas Wein, wie ein leckeres Stück Baguette. Ich war jetzt 2 Wochen in Frankreich mit meiner Familie. Die machen nur eine Sorte Brot, aber die richtig gut. Baguette aus Frankreich ist das Beste. Beiß rein in diesen Text heute Morgen. Schnapp dir die eine oder andere Olive und ein Stück Käse und genieße mit mir diesen Text. Okay, vielleicht sitzt du jetzt heute hier oder guckst von zu Hause aus zu und sagst, hey, für mich ist das vielleicht gar kein alter Hut, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich umhauen von dem, was Paulus hier über Gott berichtet. und lass dich persönlich ansprechen. Paulus schreibt nicht nur für Titus auf Kreta, Paulus hat auch geschrieben, damit du heute Morgen, wo du jetzt sitzt, vorm Bildschirm oder hier auf dem Pfingstberg, damit du heute Morgen Gottes Reden für dich hören kannst. Ready? Okay, lass uns loslegen. Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, also unseres Retters, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also der Gott, den Paulus uns hier vorstellt, ist ein Gott der Freundlichkeit, ein Gott der Menschenliebe und ein Gott der Barmherzigkeit. Hallo, seid ihr alle wach? Das ist der Gott, den wir anbeten. Kein Diktator, kein Despot, kein mickriger kleiner Haarspalter, kein bärtiger alter Mann auf einer Wolke mit der Keule hinterm Rücken, der einfach nur darauf wartet, dir eins überziehen zu können, sobald du in seine Nähe kommst. Der Gott, den Paulus uns hier vorstellt, ist extrem gute Neuigkeiten für dich und für mich. Ein Gott, der Philanthropia, das steht hier im Originaltext, Philanthropia für uns empfindet, also Zuneigung zu uns Menschen. Andere Übersetzungen nennen es Großzügigkeit. Wir haben einen großzügigen Gott. Und ich möchte die paar Minuten, die ich heute Morgen habe, dazu nutzen, dich zu ermutigen und dir zuzusprechen, Gott liebt uns Menschen wirklich. Gott liebt dich und mich. Er hat alles für dich gegeben. Er hat alles für dich getan und er will dir alles, was er hat, weitergeben. That's it. Das ist die Botschaft des heutigen Textes. Einfach der Form halber lese ich euch den dann auch noch vor. Aber das ist, was heute der Kern der Message ist, die ich für euch habe. Gott liebt euch. Es ist ein Gott, der sich nicht groß überwinden muss, um uns Menschen zu lieben. Es ist die Menschenliebe Gottes, die uns frei macht. Okay, wir packen mal den Text gemeinsam aus. Erster Punkt, Gott hat alles für dich gegeben. Vielleicht geht es dir manchmal so wie mir und du zweifelst an der Güte und an der Liebe Gottes. Vielleicht geht es dir so. Mir geht es immer wieder mal. In manchen Phasen geht es mir sehr häufig so, in anderen Phasen nicht so häufig. Aber vielleicht zweifelst du daran, dass Gott wirklich Interesse an dir persönlich hat. Dass er wirklich alles gut machen wird am Ende. Vielleicht zweifelst du daran, ob es ihn wirklich gibt. Oder ob er es mit dir persönlich gut meint. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es mit deinem Sitznachbarn rechts, von euch aus da, oder Sitznachbarn links gut meint, aber mit dir, vielleicht hat er dich vergessen. Dann ist es jetzt für dich. Zieh dir mal rein, was in Vers 5 und 6 geschrieben steht. Gott macht uns selig, und zwar durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist, den er uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Da werden drei Personen erwähnt. Es wird Gott der Vater erwähnt, der tut es. Dann wird Gott der Heilige Geist erwähnt und Gott der Sohn, Jesus Christus. Gott hat dir und mir alles gegeben. In erster Linie seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde geschickt, um uns mit sich zu versöhnen. Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist ein Moment in der Geschichte der Welt. Da erschien die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Und das war das erste Weihnachtsfest vor 2040, 2007 Jahren, irgendwo dazwischen so. Ja? Als Jesus Christus auf Erden kam, da erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes in Person. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte heute Morgen. Es gab einen Zeitpunkt, da war dieses vage Gerücht von der Liebe Gottes auf einmal nicht mehr nur vages Gerücht, sondern tatsächlich handfeste und anschaubare und anfassbare Realität geworden. Und zwar als Jesus Christus, Gottes Sohn, die Liebe in Person Mensch wurde. Erster Punkt. Gott hat dir alles gegeben. Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten und er ist in den Himmel gefahren. Das ist, was wir als Christen glauben, dass Gott uns Jesus geschickt hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Nimm das heute Morgen mal für dich und kau mal da drauf rum. Nimm das mal an, als würdest du einen Schluck aus dem Glas Wein trinken. Aber damit nicht genug. Jesus hat uns von unseren Sorgen, von unseren Ängsten, aus unseren Nöten, aus unseren Irrwegen, aus all unserer Scham und Schuld befreit. Aber zusätzlich sagt Paulus, das ist noch nicht alles, was Gott uns gegeben hat. Das Zweite, was uns Gott gegeben hat, ist der Heilige Geist. Vers 6, er hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen. Und zwar nicht nur so, ich mach mal auf, so ein Wein muss ja auch atmen. Den haben wir gestern schon mal geöffnet, dann schmeckt er heute Morgen besser. Gott hat nicht einfach nur so einen kleinen Schubs Heiligen Geist in dich reingeschenkt, sodass dass du so einen kleinen Schluck nehmen könntest. Ich mach das jetzt mal, wenn man schon mal die Chance hat, auf der Bühne Wein zu trinken. Und es gibt ja eigentlich nur einen Ort, wo man auch vormittags schon Wein trinken darf, das ist die Kirche. Ja, das ist schon mal ganz gut, aber ich mache jetzt nicht gleich bildlich, was da steht. Gott hat den Heiligen Geist in großzügigem Überfluss über dir ausgegossen. Du hast nicht eine kleine Portion Heiligen Geist empfangen als Christ, sondern bist überflüssig, überschüttet vom Heiligen Geist. Wir waren, wie gesagt, vor einer Woche kamen wir zurück aus Frankreich. Wir waren an der Ardèche und da gibt es, die Ardèche ist ja ein Fluss, ne? Und da gibt es ganz tolle Wasserfälle. Ich habe jetzt kein Foto davon dabei, aber stell dir mal vor, du bekommst nicht einen kleinen Becher Heiligen Geist von Gott, du bekommst eine Wasserfallladung Heiligen Geist von ihm geschenkt. Okay, das klingt jetzt, also ein schönes Bild, ne? Aber was heißt das eigentlich praktisch? Also, dass Gott uns großzügig überschüttet mit dem Heiligen Geist. Also, das kann ganz viele Dinge bedeuten, aber mal so in einen Satz gepackt, Gott hat dir seine Kraft geschenkt, Gott schenkt dir seinen Beistand, seinen Tröster und er schenkt dir die ganzen Geistesgaben, also die ganzen Geschenke, die er in dein Leben reinlegt, damit du deinen Alltag und dein Leben mit Gott heute und morgen und übermorgen und überübermorgen und überübermorgen und so weiter und so fort bewältigen kannst. Du hast alles von Gott bekommen, was es braucht, um dieses Leben mit Gott in Gnade, in Annahme, in Freiheit, Freude und Fülle zu leben. Also wenn du dir manchmal die Frage stellst, ob du wirklich das Zeug dazu hast, es bis zu deinem Lebensende durchzuziehen, ob du wirklich in der Lage bist, in deinem Alltag Schritt zu halten mit Jesus als Nachfolger, als jemand, der hinterherläuft, dann möchte ich dir heute Morgen zusagen, Gott hat den Heiligen Geist großzügig über dir ausgegossen. Und wenn du dich manchmal schwach und imperfekt anfühlst und nicht weißt, ob du wirklich genug mitbringst, dann kann ich dich ermutigen, das tust du nicht. Ist aber gar nicht schlimm, weil du hast den Heiligen Geist empfangen und der wirkt in dir und der gibt dir den Sieg in deinem Alltag über all den Mist, der gegen dich angeht. Okay, erster Punkt. Gott hat dir alles gegeben. Paulus schreibt weiter, er hat dir nicht nur alles gegeben, er hat auch alles für dich getan. So, geh mal in dich. Ist dir das schon mal passiert, zum Beispiel vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du, das passiert mir meistens im Urlaub, weil ich dann so eine Badehose trage mit einer kleinen Tasche, wenn dir das teure iPhone aus der Hosentasche fällt, das fällt auf den Steinboden und hat Spider-App schon mal erlebt? Keiner, okay, krass, wow, also ich habe das schon erlebt. Oder vielleicht hast du schon mal erlebt, dass so ein Rosenthal-Kaffeeservice runterfällt. Und du stehst davor und denkst dir, das Ding ist kaputt. Ist auch mir passiert. Ich stand nicht davor, ich hatte es im Kofferraum. In Westhausen, da wo die Jessie herkommt, da gibt es so einen Bahnübergang und der ist total cool. Das ist so ein Hubbel. Ja? Und wenn man da schnell drüber fährt, dann hubbelt es umso stärker. Ist bloß schlecht, wenn du halt so ein frisch geerbtes Rosenthal-Service hinten im Kofferraum hast und obendrauf liegt noch was, weil wenn du hubbelst, dann crasht das Rosenthal-Service. Oder vielleicht kennst du das, wenn du vor dem Auto stehst und denkst dir, oh, dieser eine Moment, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das Auto ist jetzt kaputt, auch aus meinem Leben. Mama, es tut mir leid um den Fiat Panda und auch um den Opel Kadett. Ich glaube, ich habe mich schon mal entschuldigt, aber es ist eine große Herausforderung, junge Männer als Söhne zu haben. Vielleicht kennst du das Gefühl, du stehst vor einer Sache, die war eben noch ganz und jetzt ist sie kaputt und du könntest sie einfach in den Hintern beißen. Paulus spricht in unserem Text auch über solche kaputten Dinge. Vers 3, da schreibt er nämlich über dich und mich. Denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Ich weiß nicht, ob du dich in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennst. Ich vermute mal, gut, ihr schmeißt auch keine iPhones runter, vielleicht seid ihr alle so perfekt, dann gehe ich jetzt und hocke mich irgendwo hinten hin. Aber ich vermute, dass der ein oder andere sich in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennt. Also unverständlich. Jemand, der sagt, ich check das nicht mit Gott und vielleicht auch ungehorsam. Ich will das gar nicht wissen. Gott, dein Wille geschehe, aber bitte nicht in meinem Leben, weil ich hab andere Pläne. Oder dass du manchmal in die Irre gehst. Alle möglichen Begierden, Gelüste, die dich bestimmen, Bosheit, also dass du jemand anderem etwas Schlechtes wünschst oder Paulus erwähnt Neid, also wenn du jemand anderem etwas Gutes nicht gönnst oder ebenso Hassgefühle, die in dir hochkommen. Vielleicht erkennst du dich im einen oder anderen Punkt wieder. Kurz gesagt, wir sind zerbrochene Menschen, die in einer zerbrochenen Welt zerbrochene Beziehungen leben zwischen untereinander und zwischen Gott und uns. Ziemlich deprimierend, so eine deprimierende Zustandsbeschreibung, die Paulus hier so runterrattert. Aber genau in diese Zustandsbeschreibung kommt Paulus jetzt rein mit einem Satz in Vers 5. Gott macht uns selig. Selig ist so ein altmodisches Wort, kann man sich noch nicht so richtig was vorstellen. Vielleicht stellt sich der ein oder andere nach einem Schnitzen mit Pommes und einem Weizenbier den Zustand so der Seligkeit vor. Jemand anderes, nachdem man mit dem Fallschirm irgendwo rausgehüpft ist. Also wären es für mich beides keine Zustände der Seligkeit. Was meint denn Paulus? Es gab damals keinen Schnitzel bei Paulus, weil wir essen ja meistens Schweineschnitzel, das ging nicht damals. Was meint er? Im Originaltext, im griechischen Text steht das Wort Soso oder Sozo. Das heißt so viel wie retten oder helfen, gesund machen oder heil machen. Also Gott ist es, der uns rettet, der uns hilft, der uns heil macht in unserer Zerbrochenheit, der uns gesund macht, wo unsere Seele krankt. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ey, genau das brauche ich. Ich brauche einen Retter oder vielleicht sagst du, ich brauche Hilfe. Dann ist das, was Paulus dem Titus geschrieben hat vor 2000 Jahren, genauso relevant für dich heute. Sprich uns an nach dem Gottesdienst, wenn du sagst, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet. Vielleicht brauchst du jemanden, der dich heil macht. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass wir einen Retter haben, der heil macht, der gesund macht. Paulus nennt es dann in Vers 5 das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. So ein bisschen abgespaced. Ich weiß nicht, ob die damals das sofort gecheckt haben. Für uns ist es ein bisschen sperrig so. Ja, was meint er denn mit dem Bad der Wiedergeburt? Also mit Bad können wir was anfangen. Wiedergeburt, das hat irgendwas mit Buddhismus zu tun. Dann Erneuerung und dann noch Heiliger Geist. Das ist ziemlich viel kompakt, was wir nicht verstehen. Im Endeffekt ist es der Gedanke und die Vorstellung, dass Gott uns durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz stellvertretend für uns getan hat und durch den Heiligen Geist, der in uns kommt, wenn wir Glauben empfangen und also Vertrauen in Gott setzen, dass diese Sache uns zu was komplett Neuem macht. Also ein abgedrehter, abgespaceter Gedanke. Aber das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Die Vorstellung, dass Gott Menschen nicht einfach nur ein bisschen Make-up drauf klatscht und ein bisschen aufpäppelt, sondern dass er was ganz Neues aus uns macht. Unser Leben komplett neu zusammensteckt. Also nicht einfach nur ein Update, so Claudia 2.0 kriegt noch irgendwie eine extra Portion Locken auf den Kopf, sondern eine komplett neue Claudia. Und dann noch obendrauf in Vers 5, und das tut Gott laut Vers 5, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, also das macht Gott nicht, weil wir so tolle Typen sind, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also wird man anhand unseres Predigttextes so eine Pro-Kontra-Liste aufstellen, wie sehr wir die Barmherzigkeit Gottes durch unsere eigene Gerechtigkeit, durch unsere eigene Coolness, unsere eigene, was auch immer ihr für ein modernes Wort da einsetzt, verdient hätten. Also die Kontraliste, die Paulus hier aufzählt, ist lang. Warum haben wir es nicht verdient? Wir sind unverständlich, wir sind ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, wir lebten in Bosheit, Neid und Hass. So 7, 8 Kontraargumente, warum wir es nicht verdient hätten. Und jetzt gehen wir mal weiter im Text zu den Pro-Argumenten, warum wir es verdient hätten. Zero. Blöd. Hat Paulus irgendwie, es war nicht so politisch korrekt, der war ein bisschen unbalanciert in seiner Ansicht so und seiner Theologie. Nee, das ist, was wir als Christen glauben. Das Coole ist, was danach kommt. Gott sieht deine Unzulänglichkeiten, er sieht deine Schwächen, er sieht deine Vergehen, er sieht deinen Mist, er sieht deine Vergangenheit und er schreibt quer oben drüber, meine Freundlichkeit, meine Menschenliebe, meine Barmherzigkeit, Kandidat angenommen. Ich weiß nicht, ob ihr noch wach seid. Also mich schüttelt das in den Grundfesten meiner Persönlichkeit. Wenn ich mir das vorstelle, wie gut dieser Gott angeblich sein soll, wie gnädig, barmherzig, freundlich und menschenliebend er auf mich blickt, dann haut mich das um. Ich habe hier legit Goosebumps. All over the place. Ich hoffe, dir geht's auch so. Ich hoffe, das ist für dich kein altes Brot, kein schon saurer Wein und nicht irgendwie eine alte Olive, die du dir reinwürgst, sondern das ist ein Hochgenuss. Es gilt für dich. Was du nicht tun konntest, hat Gott für dich getan vor 2000 Jahren. Ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat alles für dich getan. Er hat Pro- und Kontraliste, die du in deinem Kopf vielleicht auch täglich wälzt. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich selbst bin so ein Typ, ich habe so meine Pro- und Kontraliste in meinem Kopf und mir ist sehr bewusst, was die ganzen Kontrapunkte gegen mich sind. Gott hat diese Liste überschrieben, ein für alle Mal. Gott macht dich selig, nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, sondern allein aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und das führt Paulus zu dem letzten Gedanken in seinem Text für heute Morgen. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns was gegeben hat. Es geht ihm nicht nur darum, dass Gott uns alles getan hat, was wir brauchen, um selig zu sein, um gerettet zu sein, um befreit zu leben. Er hat es alles getan, damit wir Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Vers 7, Titusbrief, Kapitel 3, Vers 7, lest es daheim nochmal nach. Das alles tat er, damit wir Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Gott will alles, das er hat, an dich weitergeben. Also als Christ bist du nicht einfach nur ein adoptiertes Kind Gottes, das er liebevoll annimmt. Du bist noch mehr. Automatisch wirst du dadurch auch ein Erbe. Ein Erbe ist jemand, der zu einer Familie gehört und der irgendwann all das erbt, was den Eltern gehört. Also da gibt es ein Zukunftsversprechen Gottes an dich, an mich, an alle Christen. Und das gilt für jeden, der zu dieser Familie gehört. Aber was genau ist dieses Versprechen, diese Zukunftsaussicht für Christen? In dem Zusammenhang, da ist ein kleines Wort in unserem Text, ist das Wort, das im Deutschen als Wiedergeburt beschrieben wird, also dieser Neustart mit Gott, Palingenesia. Und dieses Wort gibt es genau zweimal in der Bibel. Einmal hier in unserem Titusbrieftext und ein zweites Mal findet ihr das im Matthäus-Evangelium, das ist im Kapitel 19, Vers 28, da sagt Jesus zu seinen 12 Jüngern Folgendes. Ich sage es ganz deutlich, ihr, die ihr euch mir angeschlossen habt, also ihr 12, ihr werdet dann, wenn die Welt neu geboren wird, wenn der Menschensohn, also Jesus Christus selbst, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, gleichfalls auf 12 Thronen und sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Okay, der letzte Teil ist jetzt für uns heute nicht so relevant, wäre auch spannend als eine Predigt, aber mir geht es jetzt eher um die Formulierung, ihr werdet dann, wenn die Welt neu geboren wird, euch fällt der Unterschied wahrscheinlich auf, wie Paulus und wie Jesus unterschiedlich diese Wiedergeburt beschreiben. Paulus spricht von der persönlichen Wiedergeburt, das, was du erlebst, ein Neuanfang mit Gott, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt und sagst, hey, mein ganzes Leben, es gehört dir, Gott. Ich vertraue dir. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Persönliche Wiedergeburt. Und Jesus spricht hier von einer kosmischen Wiedergeburt. Einer Wiedergeburt, einem Neuanfang mit Gott, der alles umschließt. Also nicht nur Pfingstberg, Mannheim, Ilvesheim, Nussloch, Eding-Neckarhausen, Deutschland, Europa, die Erde, den Mond, sondern alles. Okay, wer findet, es ist einigermaßen abgespaced? Schon, ne? Ist ja auch kosmisch. Von daher passt es ganz gut. Also Christen glauben, wenn sie die Bibel gelesen haben, dass Gott eines Tages den Reset-Button drücken wird Und es wird dann ein persönliches und ein kosmisches Reset nach sich ziehen, dass Gott Himmel und Erde vereinen wird. Wir haben das schon in der Predigtreihe mal ein bisschen breiter erklärt. Wie hieß die Reihe? Himmel auf Erden. Könnt ihr gerne auch auf YouTube noch nachgucken. Mega gute Predigtreihe. Gott vereinigt Himmel und Erde und macht einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Leben, das nicht endet. Paulus nennt es in unserem Text hier, in Vers 7, die Hoffnung auf ewiges Leben. Ich bin groß geworden mit so einem Lied. Mama, vielleicht kannst du mir sagen, das ist so ein Münchner, der in den Himmel kommt und dann auf der Wolke sitzt mit einer Harfe und Luja Sorgi die ganze Zeit ruft. Das war meine Vorstellung als Kind, wie der Himmel ist. Also da sitzt so ein Münchner auf der Wolke und ruft die ganze Zeit Luja Sorgi. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Witz dabei ist. Könnt ihr heute Nachmittag googeln. Was ist denn gemeint mit diesem ewigen Leben? Also was ist denn jetzt, also wenn wir jetzt Christen sind, an was sollen wir denn jetzt glauben, wenn es ums ewige Leben geht? Sitzen wir alle auf einer Wolke? Ich habe einen Text dabei, das ist am Ende dieser Message, der beschreibt so ein Stück weit bildhaft, wie man sich das vorstellen kann. Es ist von Johannes, der sich selbst so, der war so der Lieblingsjünger Jesu, es war zumindest sein eigenes Selbstbild, also der hatte jetzt nicht unbedingt so Selbstbewusstseinsprobleme, Selbstvertrauensprobleme. Der schreibt Folgendes im letzten Buch der Bibel, also so großes Finale, Endgame. Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, die Verse 3 bis 4. Da hat er diese Vision von diesem ewigen Leben. Okay? Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Also mich haut's um. Ich finde es unsagbar krass, was Gott uns hier verspricht. Wir schauen in die Nachrichten rein und wir sehen genau das Gegenteil. Angst, Sorgen, Tränen, Leid, Schmerzen, Angstschreie. Gestern hat sich 9/11 zum 20. Mal gejährt. Gott gibt dir eine Perspektive für deine Zukunft. Und es sieht nicht so aus, dass du vielleicht irgendwann mal in deinem Leben ein Ferienhaus auf Malle haben wirst. Oder dass in meinem Fall, ich denke nur an meinen Bulli, im Januar irgendwann der Bulli kommt. Oder dass du vielleicht noch 3, 4, 5 Gehaltsstufen hochsteigst. Dass du irgendwann eine super Rente haben wirst. Dass du irgendwann Enkelkinder haben wirst. Das kann alles Teil deines Lebens sein. Aber die Zukunftsperspektive, die Gott dir schenkt, ist so viel größer. Gott möchte dir alles geben, was er hat. Leben in Fülle, in Ewigkeit, ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Geschrei, ohne Leid, ohne Tränen. Ich glaube, Gott macht eine Ausnahme bei Freudentränen. Also sonst bin ich aufgeschmissen. Also jeder Disney-Film, ich heul wie ein Baby. Und also entweder muss mich Gott von dieser Eigenschaft befreien oder er akzeptiert meine Freudentränen, wenn ich mal irgendwann da bin. Also das ist die Zukunft, die Gott dir verspricht und das ist die Hoffnung, von der Paulus für dich spricht. Eine Zukunft, die all deine Sorgen, Ängste, Nöten, Zweifel und dein Leid hinter sich lassen wird. Du bist Erbe dieser Verheißung. Ich möchte dich einladen, wenn du dich dazu frei fühlst und alles cool ist mit deiner Hüfte und so weiter, mit mir mal kurz aufzustehen und jetzt zum Abschluss dieser Predigt mit mir gemeinsam nochmal kurz zu reflektieren und dann zu beten. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und du hast einfach fundamentale Zweifel in deinem Leben. Du kämpfst gegen die Zweifel, ob Gott dich wirklich liebt, ob Gott dich wirklich annimmt, dann möchte ich dir heute sagen, er liebt dich und er hat dir alles gegeben. Sein Sohn hat stellvertretend für dich alles getragen, sein Heiliger Geist, wenn du zu ihm gehörst, lebt in dir und ist dir näher, als Jesus je irgendeinem Jünger war. Oder vielleicht gehörst du zu einer zweiten Personengruppe. Du fragst dich heute Morgen, ob deine Lebensperformance ausreicht, um sicher bei ihm zu sein, bei Gott. Dann lass mich dir heute Morgen sagen, er hat alles für dich getan. Nicht deine Gerechtigkeit macht dich okay mit Gott. Nicht deine Performance macht dich okay mit Gott, sondern seine Freundlichkeit Und Menschenliebe und Barmherzigkeit ist der Schlüssel zu deinem Ankommen bei Gott. Oder vielleicht gehörst du zu einer dritten Sorte von Personen, die heute Morgen da ist. Vielleicht fehlt es dir momentan an Perspektive und Hoffnung für dein Leben. Dann möchte ich dir heute Morgen zusagen, er will dir alles geben, was er hat. Und nicht nur er will es, er wird es auch tun, weil er es dir versprochen hat. Und was Gott sagt, das gilt. Du bist sein geliebtes Kind und dadurch auch Erbe dieses guten Gottes. Du hast einen festen Platz in Gottes neuer Welt. Und wenn du sagst, hey, okay, das trifft alles nicht auf mich zu, weil ich identifiziere mich gar nicht als Familienmitglied in dieser Gottesfamilie, dann möchte ich dich einladen, ob du jetzt zu Hause bist oder hier in der Kirche, mal darüber nachzudenken. Hey, ist es eine Sache, die eine Saite in deinem Herzen schwingen lässt? Ist es eine Sache, wo du sagst, ja, ich möchte wirklich so ein Leben haben. Mein Leben sieht ganz anders aus. Ich möchte ein Leben leben, wo ich Gott vertraue, wo ich Jesus erlebe, wo ich diesen Heiligen Geist spüre, dann lade ich dich ein, auch jetzt im Gebet mit mir zu beten einfach. Wenn du nicht weißt, wie du beten kannst, dann komm danach zu uns und wir beten gerne mit dir. Gott, dieser Text ist für mich persönlich, und ich projiziere das jetzt einfach mal auf alle, die jetzt mit mir hier sind, ist für uns einfach wie so ein gutes Glas Wein und Oliven und Brot und Käse. Es ist super komplex in den verschiedenen Geschmacksnoten, die da mit drin sind, aber es ist auch super einfach. Herr, wir danken dir für das Gute, was du getan hast. Gott Vater, dass du uns deinen heiligen Sohn geschenkt hast, um alles mit uns in Ordnung zu bringen. Und danke, Vater und Sohn, dass ihr uns den Heiligen Geist geschenkt habt, uns beizustehen, uns zu trösten, uns zu führen, uns zu lehren, in uns zu leben und uns zu erfüllen mit ewigem Leben. Herr, mach das zu einer neuen Realität in unserem Kopf, in unserem Herzen. Herr, lass uns erkennen, wie gut und wie groß und wie wunderbar das ist. Und lass uns durchatmen in diesen Wahrheiten. Und schenke uns neue Perspektive. Für heute, für die nächste Woche, für den Rest unseres Lebens. Danke Gott für deine Barmherzigkeit, für deine Freundlichkeit, für deine Menschenliebe. Amen.